Das Thema der heutigen Predigt ist: Lass Gott wirken. Und wir lesen den Predigttext in Lukas, die Verse 2, 22 bis, Kapitel 2, Entschuldigung, 22 bis 35. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. 2. Mose 13, die Verse 2 und 15. Alles Männliche, das zuerst geboren wird, soll den Herrn herrlich geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Ja, wir lesen hier in diesem Abschnitt von diesem Mann Gottes Simeon, der fromm ist, der gottesfürchtig ist, der auf den Trost Israels wartet und der mit dem Heiligen Geist ist. Der Heilige Geist ist mit ihm, steht hier. Und Lukas erwähnt bei der Einleitung und bei der Vorstellung dieses Mannes eben ausdrücklich diese Eigenschaften. Und deshalb gehen wir mal darauf ein, was es bedeutet. Hier schreibt Lukas, dass er gottesfürchtig war. Was heißt es eigentlich, gottesfürchtig zu sein? Da lesen wir dann in Daniel 6 die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Die meisten kennen sie wahrscheinlich. Ich habe die hier deshalb dazu ausgewählt, weil da die Gottesfurcht Daniels gegenübergestellt wird zu der Menschenfurcht, die der König Darius hat, unter dem Daniel hier dient. Und da lesen wir das Kapitel 6, die Verse 1 bis 24. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Und über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wolltest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilend zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig. Und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Wir lesen hier also, dass Daniel einer von drei Fürsten war, die eingesetzt waren über 120 Statthalter und die wiederum regierten über das ganze Land. Er hatte eine sehr hohe Position inne, sodass nur der König noch über ihm stand. Und als der König daran dachte, diesen Mann, in dem ein überragender Geist war, über alle zu setzen, da sind die Fürsten, die beiden, die mit ihm regiert haben, und auch die Statthalter, die unter ihm waren, natürlich neidisch geworden und haben überlegt, wie sie etwas gegen ihn finden, um das zu verhindern. Und sie haben festgestellt, dass Daniel ein treuer Mann ist, dass er sich nicht zu Schulden kommen lässt, dass er in allen Dingen verantwortungsvoll ist, alle seine Pflichten erfüllt und den König auch voranbringt. Das hat der König erkannt und wollte ihn auch deshalb befördern. Und so mussten sie feststellen, dass sie nichts gegen ihn finden konnten. Und darüber haben sie sich beratschlagt. Sie müssen da gesessen haben und gesagt haben, wir haben keine Chance, was gegen diesen Mann zu finden. Er macht alles, was der König ihm sagt. Er hält alle Gebote, alle Gesetze und er bricht nichts davon. Das Einzige, wo wir ihm einen Strick draus drehen könnten, ist seine Gottesverehrung. Das ist das Einzige, wovon er niemals abrücken würde. Und so kamen sie auf die Idee, den König zu diesem Gesetz zu überreden, das Daniel sehr bald dann in diesen Konflikt bringen würde, dass er gegen das Gebot des Königs verstoßen muss, weil für ihn das Gebot Gottes immer noch höher ist als das menschliche Gebot. Ja, wir sehen hier, dass Daniel in menschlicher Hinsicht ein Vorbild war, in weltlicher Hinsicht ein Vorbild war. Er ließ sich nicht zu Schulden kommen. Er hat alles so gemacht, wie es auch die menschlichen Gesetze vorgesehen haben. Und Daniel war auch in geistlicher Hinsicht vorbildlich. Sie wussten, dass er seinen Gott so sehr verehrte, seine Umgebung, sein Umfeld, die wussten das, dass es ihm so wichtig war, dass er das regelmäßig tat, dass er nur an dieser Stelle verletzbar wäre. So berechenbar war sein Glaube, so verlässlich und treu. Und hier können wir von Daniel lernen, dass es wichtig ist, dass wir Gott in unserer Umgebung bekennen, in unserem Umfeld und ein Zeugnis sind für den Herrn, unseren Glauben nicht nur in der Gemeinde leben oder zu Hause im stillen Kämmerlein, sondern dass wir das zeigen, dass wir das nach außen leben, dass die Leute das sehen und wissen. Und ich habe festgestellt, dass viele das respektieren, besonders auch Leute, die an andere Götter glauben, die respektieren das, wenn sie sehen, dass ein Christ zu seinen Werten steht und zur Bibel steht und nicht so nachlässig ist und wie viele, die sagen, dass sie dieses oder jenes Wort nicht ernst nehmen, sondern hundertprozentig hinter den Worten dieser Schrift stehen. Da gibt es sehr viele, die das respektieren, auch wenn sie es nicht glauben wollen. Ja, und so kommen diese Fürsten und Statthalter und überreden tatsächlich den König zu diesem Gebot. Und wir sehen hier, dass Daniel von dem Gebot auch erfährt. Es ist nicht so, dass er nicht weiß, was da erlassen worden ist, sondern hier wird ausdrücklich erwähnt, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus, lobte und dankte und betete. Ja, und hier sehen wir, wie sehr Daniel sein Leben, seine Beziehung zum Herrn pflegte. Das stand für ihn überhaupt nicht eine Sekunde zur Debatte, dass er von diesem Tun abrückt, dass er einfach sein Gebet vernachlässigt, dass er sein Gebet weglässt, dass er sagt, es sind ja nur 30 Tage, danach werde ich meinem Herrn wieder danken und ihn loben und ihn bitten und anflehen. Nein, er ist in sein Gemach gegangen und wie jeden Tag hat er gebetet. Dieses Verhältnis, diese Beziehung zu Gott, das stellt er nicht in Frage, das wird nicht hinterfragt. Es ist bei ihm eine solche Regelmäßigkeit, eine solche Pflege zu der Beziehung zum Herrn, eine solche Liebe, dass er das einfach ausführt und ohne mit sich zu hadern. Und wir lesen hier auch nicht, dass er dabei unruhig war, oder dass ihn irgendwas belastete, dass er sich da Gedanken machen musste. Diese Gottesfurcht, die Daniel hier hat, diese Verehrung seines Gottes, die gibt ihm Ruhe, die gibt ihm Frieden und die gibt ihm die Kraft, hier sein Leben vor Gott weiter zu leben und ordentlich zu leben. Und auch dieser Simeon, hatten wir gelesen, ist ein gottesfürchtiger Mann. Und das Wort, das hier bei Lukas verwendet wird für Gottesfurcht, wenn man das so hört, denkt man an Furcht, an Angst. Und es ist auch eine dieser Bedeutungen, aber das griechische Wort, das da verwendet wird, da ist die Bedeutung, das Wort ist Evlavis, und da ist die Bedeutung mit dabei, dass man Gott respektiert, dass man Gott ehrt, dass man Gott achtet. In einer anderen Bedeutung ist es auch vorsichtig sein, sich vorsehen. Und das Verb, von dem das abgeleitet wird, die Gottesfürchtigkeit, bedeutet nehmen, empfangen, aber auch verstehen und erkennen. Also wir können da schon nachvollziehen, was alles in diesem Wort mit drin ist, dass er Gott versteht, dass er Gott erkennt, dass er seine Macht erkennt und sich dann auch vorsieht oder, wie wir auf Deutsch sagen, ängstlich ist, dass er aber auch ihn ehrt und ihm Respekt zeigt und zollt. Und demgegenüber haben wir hier den König Darius, der ja vor den Menschen letztlich einknickt. Es ist nicht direkt so, dass er vor diesen Menschen Angst haben müsste. Sie sind unter ihm. Er ist der Oberste im ganzen Land. Er hat die Macht. Und doch sieht man letztlich, dass er indirekt vor diesen Menschen einknickt. Also die Leute kommen zu ihm und bringen ihn dazu, dieses Gesetz zu erlassen, dass ihn diesen gerechten Mann ins Gefängnis werfen lassen soll. Und ja, der König muss natürlich als derjenige, der die Gesetze gibt und erlässt, sich auch selbst daran halten, damit er den Respekt im Volk wahrt, damit er den Respekt vor diesen Statthaltern und den Fürsten wahrt, damit die Ordnung gewahrt bleibt. Aber trotzdem hat er hier als Mensch immer noch die Wahl. Er kann eingestehen, dass er mit diesem Gesetz einen Fehler gemacht hat. und dass dadurch jemand zum Tode verurteilt wird, der das nicht verdient hat, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Daniel hat auch, nachdem er in der Grube war, schon gesagt, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Als ob dieses Gesetz gar keine Gültigkeit gehabt hätte für ihn. Und ja, wir wissen hier, der König tut es nicht. Wahrscheinlich, weil das ihn in eine Position bringen würde, in denen seine Fürsten und Statthalter sich gegen ihn auflehnen. Es würde seine Glaubwürdigkeit schaden, es würde möglicherweise seine Position als König gefährden. Aber die Option hatte er, hatte die Wahl. Stattdessen entscheidet er sich dafür, die Strafe zu vollziehen des Gesetzes und das gegen sein eigenes Gewissen. Der König Darius hat hier einen inneren Kampf. Sein treuer Diener, den er über alle im Lande setzen wollte, dem er so vertraut hat, den muss er nun in die Löwengrube werfen lassen. Und wir lesen auch hier, dass er sehr betrübt wurde und überlegte bis zum Sonnenuntergang, wie er Daniel retten könnte. Und bei Daniel hatten wir festgestellt, der hatte keinen inneren Konflikt, als er das Gebot Gottes befolgte. Und Darius aber muss sich sehr gequält haben. Wir lesen, dass er die Nacht nicht schlafen konnte, nicht essen konnte und morgens mit ängstlicher Stimme nach Daniel rief, um zu sehen, ob er noch am Leben ist. Und er gibt am Ende diesem Menschengebot nach und das zeigt eben, dass er doch letztlich sich vor Menschen fürchtet, obwohl er in einer so hohen Position ist. Und zwar mehr als vor Gottes Gerechtigkeit, denn sein Gewissen und sein Gerechtigkeitsgespür sagen ihm ja, dass das falsch ist. Deshalb fühlt er sich ja so qualvoll und leidet diese Gefühle. Ja, und wir sehen hier, dass was die Menschenfurcht bei Darius auslöst und sehen, dass er insgesamt menschlich und weltlich betrachtet in einer, ja, wir würden sagen, eigentlich äußerlich betrachtet in einer besseren Situation war. Er ist der höchste Mann im Land, er ist der König, er hat auch hier die Wahl, er kann das entscheiden. Sein eigenes Leben ist letztlich hier nicht bedroht, er hat sich ja dagegen entschieden, das Gesetz hat er ja auf Daniel wirken lassen. Das heißt, für ihn ist in dem Moment dann auch keine Gefahr mehr da, nur für Daniel. Und doch ist er derjenige, der hier leidet, während Daniel in der schlechteren Position dem König gehorchen muss, dem Gesetz gehorchen muss, diesem ausgeliefert wird, in die Löwengrube geworfen wird und das von dem Mann, dem er treu jahrelang gedient hat und ihm auch Vorteile verschafft hat in seinem Reich. Und ja, wir können uns nicht vorstellen, wie Daniel sich da in der Löwengrube gefühlt hat. Aber wir sehen hier, dass rein äußerlich betrachtet er in einer schlechteren Position war. Und doch hat Daniel von den beiden den inneren Frieden. Also scheint es nicht auf das Äußerliche anzukommen, wie man eine Situation durchsteht. Daniel kommt aus der Grube raus und statt Wut und Zorn oder Hass, Enttäuschung, die er einfach dem König entgegenwerfen könnte, er könnte es auch verstecken, aber das, was Daniel hier macht, ist genau das Gegenteil und das tut er nicht. Es ist ehrlich, er sagt, der König lebe ewig. Er freut sich so sehr, dass sein Gott ihn vor dem Tod durch die Löwen bewahrt hat, dass der Herr ihm Engel geschickt hat, die den Löwen den Mund, den Rachen, steht hier, zugehalten haben. Er hat sich so sehr auf Gott ausgerichtet, so eine Gottesfurcht gehabt, dass das in ihm das bei ihm im Vordergrund stand und dass ihn das gar nicht hat sehen lassen, was für eine Schwäche Darius da gezeigt hat. Und das ist das, was die Gottesfurcht bei Daniel als Frucht hervorbringt. Das, was wir bei den großen Leuten in der Bibel, bei den Vorbildern sehen können und natürlich auch bei Jesus, der viel Schlimmeres erlitten hat und am Ende dennoch diesen Menschen, die da stehen und ihn ausschimpfen und auslachen und ihnen sagen, er solle sich doch retten, wenn er kann, und ihn verletzt haben, dass er denen noch vergeben kann. Hier sehen wir, dass diese Gottesfurcht, die Daniel hat, die ihm diese Kraft gibt, dass der Herr ihm diese Kraft schenkt, weil menschlich gesehen ist das nicht möglich, das ist nicht ehrlich, so zu reagieren, dass er dem König da noch Gutes wünscht. Ja, wir stellen also fest, wenn wir uns auf den Herrn verlassen, haben wir inneren Frieden und wir kommen mit Freude aus Situationen heraus, in denen andere sagen würden, wie kannst du so reagieren bei dem, was du gerade durchgemacht hast oder bei dem, was dir dieser oder jener gerade angetan hat, wie kannst du ihm da vergeben? Ja, das kann man nicht, aber der Herr kann das schenken, wenn du in diesen Situationen dich auf den Herrn verlässt und dich dann darüber freust, was er in der Situation bewirkt hat. Und er gibt uns dann auch die Kraft, nicht nachtragend zu sein. Das müssen wir ja nicht spielen, sondern die Kraft schenkt der Herr uns, dass wir auf Menschen, die uns vielleicht auch nicht unbedingt Gutes tun oder Schlechtes tun wollen, hinterher, dass wir nicht darüber nachtragend sind, dass die uns schaden wollten, sondern dass wir uns auf den Herrn, unseren Blick auf den Herrn richten und der konnte vergeben. Und auch über diesen Simeon, den Mann Gottes, lesen wir hier, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist. Und wir sehen, wie es Frucht bringt in sein Leben. Wir lesen hier an mehreren Stellen, was der Geist alles in ihm bewirkt. Hier steht in einer Stelle, und ihm war in Vers 26 ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. In Vers 27 kam er auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und jetzt müssen wir mal schauen, was ist der Heilige Geist? Oder wer ist der Heilige Geist? Was kann er bewirken und wie bewirkt er solche Situationen und wozu führt das? In Hesekiel 36, Vers 27 lesen wir: Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Der Herr sagt also: Ich will meinen Geist in euch geben. Es ist also Gottes Geist. Und in Johannes 14, Vers 17 lesen wir noch: Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hier lesen wir, dass diesen Geist die Welt nicht empfangen kann. Also bedeutet das, wir müssen uns von der Welt lossagen, um den Geist Gottes empfangen zu können. Wir müssen erkennen, dass wir gegen Gott uns versündigt haben. Wir müssen diese Sünde bereuen und Gott um Vergebung bitten. Der Herr sagt uns in seiner Schrift in Johannes 3, Vers 16, dass er so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das bedeutet eine sehr frohe Botschaft für uns. Es bedeutet aber auch, dass er ihn geschickt hat, weil wir Sünder sind und wir mit Schuld sind an diesem Tod des Herrn. Und wenn wir diese Sünden bereuen und um Vergebung bitten und umkehren, dann wird der Herr die Vergebung schenken und uns von dieser Schuld reinmachen. Und zwar von aller Schuld. Und er wird uns als Geschenk den Heiligen Geist geben. Und dann können wir sehen, dass er auch in uns wirken kann. Und wir schauen mal, wie der Geist wirken kann, wie der Heilige Geist in uns wirken kann. Auch in Hesekiel 36, Vers 27, was wir bereits gelesen haben, steht, dass er uns dazu bringt, dass wir in Gottes Geboten wandeln und seine Rechte halten und danach tun. Dann lesen wir in 1. Johannes Brief 2, im Vers 27, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Das bedeutet, der Heilige Geist lehrt uns. Er lehrt uns und öffnet uns das Verständnis für die Heilige Schrift. Dann lesen wir, dass der Heilige Geist uns erinnert an die Gebote und Worte des Herrn. Da steht in Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also hier lesen wir nochmal, dass er uns auch an die Gebote erinnern wird. Er wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe, die Gebote und Worte des Herrn. Und Johannes 16, Vers 13 noch sagt uns, dass uns der Geist zur Wahrheit leitet. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, so wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Hier wird auch angedeutet, dass der Geist uns Dinge offenbaren kann, was hier bei dem Simeon geschehen ist. Und bei Simeon lesen wir hier in Vers 26, und ihm ward ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Also hier hat er eine solche Offenbarung durch den Geist Gottes bekommen. Im griechischen Text wird hier ein Wort verwendet, das auch mitteilen bedeutet kann, aber es bedeutet auch antworten. Und ich hatte schon gesagt, dass Lukas nicht grundlos hier von Gott so angeleitet wurde, ihn diesen Mann so zu beschreiben, sondern er hat noch hinzugefügt, dass er fromm und gottesfürchtig ist und auf den Trost Israels wartete. Dieser Mann wartete auf den Trost Israels und das erwähnt hier Lukas ganz ausdrücklich. Und dann lesen wir in Vers 26, dass ihm ein Wort zuteil geworden ist, dass ihm da geantwortet worden ist. Und wir sehen, dass sein gottesfürchtiges Leben, das Leben im Geist und diese Sehnsucht, den Herrn zu sehen, den Erlöser, den Heiland zu sehen, ihm haben diese Offenbarung geschenkt durch Gott, der in seinem Heiligen Geist ihn das mitteilt hier. Warum gerade ihm? Warum kriegt er diese Offenbarung? Wir lesen in Vers 38 später, dass er nicht der Einzige war, der auf die Erlösung Israels wartete. Wir lesen von Hanna in Vers 38, sie trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also da sind noch mehr Menschen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Aber dieser Mann wartete sehnsüchtig darauf und hatte danach gefragt. Er hat Gott wahrscheinlich wieder und wieder gefragt, wann werde ich diesen Heiland sehen? Wann kommt er? Wann erlöst er uns? Wann macht er uns frei? Für diesen Mann Simeon, für diesen gläubigen Mann ist das Erwarten des Heilands sein ganzer Lebensinhalt geworden. Er hat nur noch auf diese Begegnung gewartet. Er hatte so eine große Freude, als er endlich den Heiland erblickte, als er dieses Kind in den Händen hält, dass er dann sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das war sein Lebenssinn. Den Heiland sehen. Und dann sagt er, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Mehr möchte er nicht erleben. Das war alles, was er wollte auf dieser Erde. Und das hat Gott gesehen, diese Gottesfürchtigkeit, dieses Verlangen danach, und hat ihm diese Antwort und diese Offenbarung geschenkt. Wir beten das Vaterunser und darin beten wir auch, Herr, dein Reich komme. Und wir sollten daran denken, dass wenn wir das beten, dass wir schauen, dass der Herr uns die Kraft gibt, dass wir auch so ein Verlangen haben wie dieser Mann, dass wir uns wirklich sehnsüchtig das Reich Gottes herbeiwünschen, dass er wiederkommt und uns mitnimmt und uns abholt, dass wir sagen können, wir sind bereit, in Frieden zu fahren, dass wir hier nichts mehr haben, was wir unbedingt erleben müssen, dass wir nichts haben, was wir unbedingt erledigen müssen, sondern dass unsere einzige Erwartung hier noch ist, den Herrn zu sehen und den Herrn zu erleben. Ja, sehen wir uns gehorsam gegenüber dem Geist und dessen Leitung in den Tempel, dass er auf den Geist auch gehört hat, haben zu dieser Begegnung mit Maria und Josef geführt. Und nicht nur sein Gehorsam, sondern auch die Gefolgsamkeit Marias und Josef, denn sie brachten das Kind in den Tempel, um auch die Gebote und Gesetze Mose zu erfüllen, des Herrn aber in den Mosebüchern aufgegeben zu erfüllen. Das heißt, sein Gehorsam dem Geist gegenüber und Marias und Josefs Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber. Und so geht er dahin und folgt dem Gebot des Herrn und sie treffen sich. Und diese Begegnung, dieser beiderseitige Gehorsam führt zur Erbauung, zu seiner Erbauung und zur Erbauung Marias und Josefs. Natürlich wussten Maria und Josef, dass das Kind, das sie bekommen sollte, der Heiland werden soll. Das ist ihnen offenbart worden. Das wussten sie. Aber wir müssen uns mal in die Situation reinversetzen. Die beiden sind da auf dem Weg in den Tempel oder im Tempel. Das weiß ich jetzt nicht genau. Und da kommt ein fremder Mensch auf sie zu und nimmt das Kind auf den Arm und ruft und lobt Gott und sagt, ich habe deinen Heiland gesehen. Sie wussten das. Aber was ist das für sie? Für eine Sichtung des Wirken Gottes, des Wirken des Geistes Gottes in der Welt. Dass da irgendjemand kommt, der sie gar nicht kennt, der das Kind nicht kennt, nicht gesehen hat. Der kommt von irgendwoher und nimmt das Kind in die Hand und sagt ihnen das, was der Engel ihnen auch bereits gesagt hat. Sie haben in diesem Moment gesehen, dass Gott in dieser Welt wirkt. Und nicht nur bei ihnen ist, sondern auch bei anderen Gläubigen. Und diese auch zusammenführt. Und für beide Gruppen ist das dann hier zu einer Erbauung geworden. Hier steht, sie verwunderten sich. Es war ein Wunder für sie. Es war einfach ein Wunder für sie, das Wirken Gottes, das Wirken des Geistes des Herrn in der Welt zu sehen. Und hier müssen wir uns fragen, wie viele Begegnungen, wie viele Führungen, die wir abschlagen von Gott, bringen uns dazu, dass wir solche Begegnungen verpassen. Oder Handlungen oder zu sehen, wo der Geist wirkt, dass wir andere Gläubige treffen oder dass uns der Herr zeigt, hier bin ich, hier, der hat dir was mitzuteilen, hier möchte ich mit dir sprechen oder hier kannst du mit ihm sprechen, dass vielleicht dir jemand sagt, darauf habe ich gewartet oder das hat mir der Herr auch schon offenbart. Und weil wir uns dem Geist widersetzen, weil unser Leben nicht immer in Ordnung ist, weil wir nicht so gottesfürchtig sind, ja, hemmen wir und dämpfen wir den Geist und verhindern solche Begegnungen. Das ist vielleicht nicht heilsrelevant, aber es würde für uns und auch für andere das Leben hier schöner machen, wenn wir sehen würden, wie Gott in dieser Welt ist, wie er da ist. Und wenn er nicht irgendwo ist, dann sind wir daran mit Schuld, dass wir ihn nicht wirken lassen in uns. Und damit er das tun kann, damit er in uns wirken kann, müssen wir dem Geist Gottes auch Raum geben. In Johannes 6, Vers 63 lesen wir: Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Die Worte des Herrn sind also Geist und sind Leben. Wir lesen also sein Wort, wir hören sein Wort und das sind lebendige Worte, sind Worte des Geistes. Das sind keine leeren, toten Buchstaben, die können Wirkung haben, wenn wir mit offenen Herzen daran gehen. Wenn wir den Herrn wirken lassen. Das sind lebendige Worte, die eine Kraft entfalten können in uns, die eine Wahrheit hervorbringen können und die auch zu uns sprechen können. Das Wort Gottes schenkt Geist und es schenkt Kraft. Und dieser Geist, den uns Gott schenkt, der hilft uns. Er vertritt uns auch im Gebet. Wir lesen mal in Römer 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der Geist vertritt uns im Gebet. Also wenn wir dem Geist des Herrn Raum geben wollen, sollten wir in seinem Wort bleiben, in seinem Wort lesen und im Gebet bleiben mit dem Herrn. Das ist so wichtig, es ist keine Aufgabe oder Pflicht, die wir abhaken. Daniel hat nicht einen Aufgabenplan, durchgeführt und hat dreimal am Tag gebetet, weil er einen Haken setzen wollte oder weil er Angst hatte. Wir hatten festgestellt, dass er eine Erkenntnis Gottes gehabt haben muss, dass er das zur Ehre Gottes gemacht hat und dass er auch gefleht hat, dass er auch von Gott auch was bekam. Er wusste ja da, dass ihn das auch voranbringt und dass es mehr Liebe ist und nicht die Angst vor Strafe oder Bestrafung. Darüber geht das dann hinaus, wenn wir den Geist Gottes in uns wirken lassen, dass wir sehen, dass es nicht darum geht, nicht bestraft zu werden und deshalb oft zu beten, sondern wirklich eine Beziehung zum Herrn zu pflegen. Ja, durch dieses Austauschen mit Gott, durch das Wort und durch den Geist kann er uns leiten, wie wir hier das bei Simeon gesehen haben, und kann uns führen, in Situationen führen, kann zu uns sprechen, uns auf Menschen aufmerksam machen, uns auf Sachen aufmerksam machen, die wir vielleicht nicht sehen, die uns auch Brüder vielleicht auch nicht erzählen, dass wir mal anrufen, der Geist uns aufs Herz legt, da mal nachzufragen, ob es diesem oder jenem Bruder gut geht. Und so kann er in uns wirken, aber wir müssen da auch beim Wort und im Gebet beim Herrn bleiben und den Geist wirken lassen. Ja, wenn wir forschen mit aufrichtigen Herzen im Wort, dann wird dieses lebendige Wort seine Wirkung entfalten. Also lasst uns darauf achten, dass wir dem Herrn die Ehre geben, die ihm gebührt, und ihn zu fürchten, wie Daniel ihn gefürchtet hat und wie Simeon ihn gefürchtet hat. Nicht Angst zu haben, sondern Ehrfurcht zu haben, Respekt zu haben vor dem Herrn und uns zu freuen, auch zu ihm zu kommen, der so viel auch für uns tut, der so groß ist, dass unsere Probleme eine Kleinigkeit dagegen sind, und er nimmt sich ihrer an. Obwohl er das große Ganze im Blick hat, nimmt er sich auch unsere einzelnen kleinen Probleme an. Wichtig ist auch, dass wir den Herrn zu uns sprechen lassen. Nicht nur immer selber sprechen, sondern auch den Herrn zu uns sprechen lassen. Das tut er durch den Geist. Und dann müssen wir auch entsprechend auch diesen Gehorsam zeigen, den wir auch bei diesen Leuten gesehen haben. Die waren gehorsam dem Wort und dem Geist gegenüber. Daniel hat nicht nachgegeben. Und Simeon hätte auch sagen können, ich gehöre dich in den Tempel, ich fühle mich nicht gut. Keine Lust, dahin zu gehen. Und Maria und Josef hätten sagen können, dass das vielleicht nicht so wichtig ist, das Kind zu weinen. Das kann man mal ein anderes Mal machen. Aber weil sich alle hier so verhalten, kriegen sie die Frucht von Gott, die schenkt der Herr. Weil sie den Geist wirken lassen in sich. Und wenn wir merken, dass etwas nicht in Ordnung ist in unserem Leben, da sollten wir das auch nicht mit Zwang unbedingt machen, sondern uns an den Herrn wenden. Dass wir ihn bitten, dass er Ordnung schenkt und dass er diesen Raum in uns bekommt. Wir müssen aber auch mitarbeiten. Wir müssen darauf achten, dass wir auch den Herrn bitten, dass er uns so eine Regelmäßigkeit schenkt, im Gebet und im Wort zu lesen. Dass das wie bei Daniel ganz selbstverständlich ist, dass die Leute wissen, der betet regelmäßig, der ist regelmäßig beim Wort, und da kannst du mit ihm nicht diskutieren. Der Herr ist für ihn das Ein und Alles. Da ist man auch ein Licht für andere, nicht damit sie uns loben, sondern damit sie sagen, was ist denn so wichtig daran, dass er das so einhält? Was zieht ihn denn so zu diesem Gott, dass er da die Lust nicht verliert, zu beten und zu lesen, und dass er ja so erfasst ist? Das weckt auch Neugier und kann auch dort dann zu Früchten führen. Und deshalb bitten wir den Herrn, dass er in uns diesen Raum bekommt, damit wir auch ihn in uns wirken lassen und er uns einsetzen kann, wo der Herr das möchte, wo auch immer das sei, zu seinem Dienst. Amen.